Ich predige heute über Erwartung. Erwartung an Gottes Handeln, Erwartung daran, dass Gott Großes tun kann, dass Gott wirkt in unserem Leben. Und vielleicht bist du jemand, der hier sitzt und sagt, ja, ich erwarte Wunder Gottes in meinem Leben. Ich erwarte, dass Gott etwas tut. Gott tut Großes. Ich bin begeistert und ich habe das erlebt. Du glaubst nicht nur an Gott, du denkst nicht nur über ihn nach. Du wachst morgens auf und sagst schon, ja, Gott, mal gucken, was du heute tust. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sich mit dieser Erwartung an Gottes Handeln schwer tut. Vielleicht bist du jemand, der irgendwie angefangen hat, ein bisschen leiser zu hoffen, nicht mehr ganz so große Erwartungen an Gottes Handeln zu haben. Vielleicht hast du in der Vergangenheit für etwas gebetet und es ist halt eben nicht so gekommen. Vielleicht einmal ist es so passiert, vielleicht über Jahre und irgendwann, ohne dass du das jetzt bewusst beschlossen hast, aber irgendwann hast du deine Erwartung an Gottes Handeln so ein bisschen kleiner gemacht. Vorsichtshalber, damit es nicht so weh tut. Vielleicht betest du noch, aber leiser. Vielleicht gehst du noch in den Gottesdienst. Ihr geht offensichtlich noch in den Gottesdienst. Ich sehe das. Aber mehr so aus Treue, aus Gewohnheit, weil es halt dazugehört. Aber so dieses Kribbeln und dieses Rechnen mit dem Lebendigen, das ist irgendwie verloren gegangen. Und ich glaube, wenn es dir so geht, dann bist du nicht der Einzige. Oder die Einzige. Ich glaube, wenn du dich darin wiederfindest, dann bist du heute genau richtig. Denn der Text, den ich mir gleich mit euch anschauen möchte, der stammt von einem Mann. Ein Mann hat ihn geschrieben, der allen Grund hatte, gar nichts mehr zu erwarten. Und der trotzdem über die Größe Gottes und über das Wirken Gottes spricht, dass das alles sprengt. Wir starten ja heute in eine neue Predigtserie, die heißt, weil es zählt. Und wir haben diesmal bei dem Predigtbild nicht wieder so eine schöne Naturszene genutzt. Das passt zu uns Großstädtern eigentlich gar nicht, sondern heute haben wir ein Bild von unserer wunderschönen Stadt Hamburg. Ist sie nicht schön? Die S-Bahn, die gerade bei den Landungsbrücken ausfährt oder einfährt. Manche von euch wissen das. U-Bahn. Friedhelm, du bist ein Ass. Wirklich, die U-Bahn. Hier das Abend- oder Morgenlicht, wisst ihr das, dass es morgen- oder abendlicht ist? Das ist das Morgenlicht, hat Friedhelm mir heute Morgen auch schon gesagt. Eine ganz alltägliche Szene und Menschen warten an diesem Bahnsteig auf die U-Bahn. Vielleicht hast du auch schon mal da gestanden und in diesem Bild steckt eigentlich das drin, worum es in dieser Predigtserie gehen soll. Es geht um Erwartung, es geht um Notwendigkeit und es geht um Dringlichkeit. Das sind so die drei Themen, um die es gehen soll. Und niemand steht da an diesem Bahnsteig und denkt sich, vielleicht kommt ja eine U-Bahn. Wer weiß. Nein, wir rechnen damit. Wir haben auf den Fahrplan geschaut. Wir richten uns auf etwas aus, das wir noch nicht sehen. Das ist Erwartung. Genau das ist Erwartung. Genau das ist das, worüber ich heute spreche. Und heute fangen wir genau damit an. Also nicht einfach nur mit Erwartung, sondern mit Erwartung, dass Gott handelt. Nicht, dass er gehandelt hat, nicht, dass er vielleicht mal handeln könnte, sondern dass er handelt. Heute, hier, jetzt. Und der Predigttext für heute ist eigentlich so der Erwartungstext über Gottes Wirken, über Gottes Größe, schlechthin der Text, den man nehmen muss, wenn man über dieses Thema predigt. Der steht nämlich in Epheser 3, 20 bis 21. Nur zwei Verse heute, ich lese ihn einmal vor. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Und ich muss ganz ehrlich zu euch sein, für mich ist das überhaupt kein leichter Text. Ich habe mich wirklich schwer getan in der Woche, die gerade hinter uns liegt. Und ich hab schon erwartungsvoll gebetet und ich wurde enttäuscht. Genauso wie ich von Menschen enttäuscht werde, so habe ich mich von Gott enttäuscht gefühlt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen ehrlichen Christen, dem das nie so ging, der das noch nicht erlebt hat. Und trotzdem glauben Menschen. Trotzdem glaube ich. Und genau darum will ich heute nicht über dieses Thema predigen, als wäre das irgendwie so ein frommer Automat, wo man oben eine Bitte reintut und unten das gewünschte Ergebnis rauskommt, sondern ich will fragen, worauf kann unsere Erwartung eigentlich gründen und worauf kann sie noch stehen, auch denn, wenn wir vom Leben schon enttäuscht wurden. Und Paulus, der diesen Text geschrieben hat, der ist ein erstaunlicher Zeuge. Paulus, als er diesen Brief schreibt, schreibt er ihn nicht auf einer sonnigen Terrasse, sondern er sitzt im Gefängnis. Er schreibt sie im Gefängnis. Er hat allen Grund zu denken, dass Gott gerade nicht handelt. Und mitten in dieser Lage schreibt er etwas, das klingt wie aus einer anderen Welt. Dass Gott mehr tun kann, als wir uns das jemals ausmalen können. Gott ist nicht irgendwo weit weg. Irgendwo da im endlosen Universum oder im Himmel. Sondern er ist bei euch, er ist in euch, seine Kraft wirkt in euch. Und drei Aussagen stecken hier, warum bin ich jetzt leise? Ja, jetzt hört man mich wieder, ne? Drei Aussagen stecken in diesem Text, die ich mir heute mit euch anschauen möchte und die sind folgende. Gott ist größer, als du denkst. Gott ist näher, als du denkst. Gott tut mehr durch dich, als du denkst. Und ich habe das extra so geschrieben, damit ihr etwas mitnehmen könnt von der heutigen Predigt. Das bleibt hoffentlich im Kopf. Gott ist größer, als du denkst. Gott ist näher, als du denkst. Gott tut mehr durch dich, als du denkst. Also ich fange mal an mit dem ersten Thema. Gott ist größer, als du denkst. Werfen wir mal einen Blick auf Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten können oder uns auch nur vorstellen können. Und es gibt in diesem Vers gibt es ein griechisches Wort, das kommt nur ein einziges Mal vor im ganzen Neuen Testament. Und das ist dieses Wort hyperekperisso. Also ein wirklich langes Wort. Ich habe es hier auch in Griechisch raufgeschrieben. Und das ist kein normales Wort. Also es ist eine sprachliche Überbietung. Paulus nimmt hier das griechische Wort für reichlich, perissos. Und er packt zwei Vorsilben davor, also hyper und ek, also über und heraus. Und das ist ein Wort, das ist irgendwie konstruiert, das gibt es im Griechischen gar nicht. Und die griechische Sprache, das ist eine Sprache, die ist so ausdrucksstark wie kaum eine andere Sprache dieser Welt. Und Paulus benutzt hier ein Wort, was sich selbst überbietet. Also man müsste es eher übersetzen mit überaus überreichlich oder randvoll bis zum Überlaufen. Die deutschen Übersetzungen und die englischen Übersetzungen tun sich auch schwer damit, weil keine einzelne Vokabel ausreicht, um das auszudrücken. Das ist nicht einfach nur eine Sprachakrobatik von Paulus hier, sondern das ist eine Aussage über Gott. Also Paulus will damit sagen, deine Vorstellungskraft ist nicht die Grenze dessen, was Gott tun kann. Deine Bitten sind nicht der Maßstab dessen, was passieren kann. Und das ist jetzt der Wundepunkt. Deine bisherigen Erfahrungen sind nicht der Rahmen dessen, was noch kommen kann. Die meisten von uns leben genau andersherum. Sagen, okay, was habe ich bisher mit Gott erlebt? Was habe ich gesehen? Okay, dann wird wohl in der Zukunft auch nichts anderes geschehen. Und klar, es ist völlig verständlich. Wer einmal enttäuscht wurde, der zieht diesen Horizont irgendwie enger. Aber Paulus sagt, hey, das ist viel zu klein gedacht. Gott ist nicht so groß wie unsere bisherigen Erfahrungen. Gott ist so groß wie er selbst. Und die ganze Bibel ist voll von Menschen, deren Erwartung gesprengt wurde. Also sehen wir uns Abraham an. 75 Jahre, kinderlos. Aus ihm wird ein ganzes Volk. Oder Mose, der stottert und sagt, Gott, was willst du durch mich noch tun? Und Gott beruft ihn, ein ganzes Volk aus der Sklaverei zu befreien. Oder schaut euch Maria an, ein junges Mädchen aus einem unbedeutenden Dorf. Und ein Engel erscheint ihr und sagt, du wirst die Mutter des Allerhöchsten sein. Und dann antwortet sie mit einem einzigen Satz und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und da steckt ganz viel drin. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das bedeutet, ich erzwinge hier gar nichts. Aber Gott, ich bin offen für dein Wirken. Ich bin offen dafür. Und da sind die Epheser selbst, eine kleine Gemeinde in einer Großstadt. Da stand der Tempel der Artemis, eines der 7 Weltwunder der damaligen Zeit. Soziale Außenseiter waren sie, politisch ohne Macht, kriegen einen Brief von einem Apostel aus dem Gefängnis. Was sollen die gedacht haben? Und er sagt, ey, Gott kann unendlich viel mehr tun. Und das ist unverschämt optimistisch, aber es ist die Wahrheit der Bibel. Die Wahrheit dieses Buches, auf das wir unseren ganzen Glauben gründen. Das ist die Wahrheit der Bibel. Trotzdem, wenn das so ist, stellen wir uns vielleicht die Frage, warum merken wir dann so wenig davon? Warum haben wir manchmal den Eindruck, als sei der Himmel verschlossen? Und ich will euch als Lobpreisband nochmal danken, vor allem dir, Tanja, dass du so tolle Lieder für heute ausgewählt hast. Die haben genau das ausgedrückt. Auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du Gott. Auch wenn ich es nicht fühle, wirkst du Gott. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das Problem so ein bisschen ist, dass wir uns an das Gute gewöhnt haben. Das Problem ist immer die Gewöhnung. Wenn man sagt, ach, es geht mir nicht gut, ach, es könnte mir viel besser gehen, ach, ich vergleiche mich mit anderen. Das Problem ist immer, wir haben uns an das Gute gewöhnt. Die Hirnforschung hat etwas sehr Spannendes entdeckt. Es gibt in unserem Gehirn das sogenannte ventrale Striatum, also vereinfacht gesagt das Belohnungszentrum. Und die Hirnforschung hat herausgefunden, dieses Belohnungszentrum springt an, nicht nur, wenn wir etwas Gutes bekommen, sondern schon dann, wenn wir etwas Gutes erwarten, wenn wir etwas Gutes auf uns zukommen sehen, schon dann springt das an. Also wer erwartungsvoll lebt, dessen ganze Wahrnehmung verändert sich. Er bemerkt Dinge, die andere übersehen. Und was wir nicht erwarten, das nehmen wir oftmals gar nicht wahr in unserem Leben. Wir sehen das nicht, wir fühlen das nicht, es bleibt uns verborgen. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, dann schließt mal die Augen, dann mache ich mal ein kleines Experiment mit euch. Macht mal die Augen zu. Und hört einfach hin. Dieses leichte Brummen. Dieses Brummen. Das Atmen des Nachbarn. Euer eigenes Atem. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Also es war die ganze Zeit zu hören, aber wir haben es vielleicht gar nicht wahrgenommen. Diese Geräusche waren die ganze Zeit da. Habt ihr was gehört? Ja? Ja? Vorher nicht? Sehr gut, es hat geklappt. Das Experiment ist geglückt. Eure Aufmerksamkeit war nicht darauf gerichtet, aber plötzlich wurde es hörbar. Und ich glaube, genauso ist das mit der Erwartung. Das sagt zumindest die Hirnforschung. Wer ohne Erwartung lebt, der läuft vielleicht an einem Wirken Gottes vorbei und merkt es nicht. Und wer mit Erwartung lebt, der hört Gottes Stimme auch in alltäglichen Momenten. Der sieht Gottes Wirken auch in Dingen, die für andere vielleicht normal sind. Es ist gar nichts normal. Paulus lädt uns ein, wieder so zu leben, wieder hinzuschauen, wieder hinzuhören, wieder diese Aufmerksamkeit zu haben, wieder damit zu rechnen. Und eine ganz einfache Übung dafür ist, dass ihr einfach diesen euren Tag startet und zu Gott sagt, ich mache das manchmal, dass ihr den Tag anfangt mit so einem ganz einfachen Satz und der lautet, danke Gott, dass du in meinem Leben am Wirken bist. Danke Gott, dass du in meinem Leben wirkst. Nicht, weil du es gerade spürst, sondern weil du deine Aufmerksamkeit darauf ausrichtest. Und wer so betet, der läuft mit anderen Augen durch den Tag. Er fängt an, das Kleine zu bemerken, was andere vielleicht übersehen. Trotzdem, woher soll diese Erwartung eigentlich kommen? Ich kann mich ja nicht zu großem Glauben zwingen, also wo soll das herkommen? Und darüber spricht der zweite Punkt. Gott ist näher, als du denkst. Jetzt müssen wir sehr gut hinschauen, was Paulus hier sagt, weil Gott sagt nämlich nicht, Gott kann ganz viel. Das würde einfach eine Aussage über Gottes Allmacht sein, sondern Paulus sagt etwas ganz Interessantes. Paulus sagt, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Die in uns wirkt. Das griechische Wort ist hier energeo. Ne? Fasat, wo kommt das Wort her? Energeo. Oder wo kommt unser deutsches Wort her? Von Energie. Da wirkt etwas. Da ist so eine Energie in uns, so eine geistliche Energie. Paulus sagt nicht, Gott könnte handeln, sondern Paulus sagt, Gott ist schon am Handeln in euch. Gott ist in euch. Diese geistliche Energie, die bereits fließt, wenn du Jesus angenommen hast, ist diese geistliche Energie bereits in dir. Und nicht nur eine Energie, es ist viel mehr. Und das ist auch der Grund, warum Paulus so optimistisch denken kann und so groß denken kann, obwohl er gerade im Gefängnis ist. Nicht, weil er ein optimistischer Typ ist, sondern weil er weiß, in uns wirkt schon etwas. Und dieses Etwas, dieser jemand heißt Heiliger Geist. Der Heilige Geist lebt in uns. Das ist keine ferne Möglichkeit, das ist eine gegenwärtige Realität. Und da müssen wir kurz innehalten, weil Gott den Vater, den kennen wir, Gott den Sohn kennen wir, aber Gott der Heilige Geist? Heute ist übrigens der Sonntag Trinitatis, der Sonntag der Dreieinigkeit, von daher finde ich das sehr passend, auch das mal anzusprechen. Der Geist, oft ist das eher für uns so ein geistliches Etwas, das wir nicht so recht fassen können. Dabei ist der Heilige Geist nicht weniger Person der Dreieinigkeit als Gott der Vater und Gott der Sohn. Er ist Gott selbst in uns. Wenn du Christus angenommen hast, dann ist Gott in dir. Dann wohnt er in dir, nicht nur symbolisch, nicht nur metaphorisch, sondern real. Gott ist in dir. Paulus schreibt im selben Brief, wir würden auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wir sind eine Wohnung, Gott zieht uns ein. Ich weiß nicht, wann du zuletzt umgezogen bist, in eine Wohnung, in ein Haus. So ist das auch, wenn du Christ bist. Gott zieht ein, eine neue Wohnung in dir. Da bleibt er auch nicht passiv. Gott wirkt, Gott führt, Gott erinnert, Gott tröstet. Er befähigt. Augustinus hat im 4. Jahrhundert ein berühmtes Bild benutzt. Im lateinischen interior intimo meo. Die von euch, die Latein können, wüssten jetzt, was das heißt. Augustinus hat gesagt, im 4. Jahrhundert nach Christus, er hat viele schlaue Dinge gesagt, aber er hat zum Beispiel dieses hier geschrieben. Du aber warst innerlicher als mein Innerstes und höher als mein Höchstes. Innerlicher in mir als mein Innerstes. Also der Heilige Geist ist mir näher als meine eigenen Gedanken. Der Heilige Geist ist mir näher als meine eigenen Gefühle. Der Heilige Geist ist tiefer in mir als meine Erinnerungen. So tief, so nah ist Gott in mir. Und die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, ist, okay, aber wie sieht das denn praktisch aus? Wie vertieft man eine Beziehung zu jemandem, den man gar nicht sieht? Und ich glaube, das fängt damit an, dass wir den Heiligen Geist erstmal ernst nehmen in unserem Leben. Dass wir uns das erstmal bewusst machen, dass der Heilige Geist in mir ist, jetzt gerade. Dass wir morgens nicht in den Tag stolpern, sondern dass wir kurz innehalten und sagen, Heiliger Geist, du bist schon da, du wirkst schon. Und du wirst heute wirken. Dann ist da das Hören, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir hinhören. Was, Heiliger Geist, was willst du mir denn sagen? Der ist ganz nahe. Also wird er doch sprechen. Wenn wir die Bibel lesen, dass der Heilige Geist diese Buchstaben lebendig macht und in dein Leben hineinspricht. Manchmal sind da auch Gedanken, die wir einfach nicht abschütteln können. Manchmal sind Umstände in unserem Leben, es sind Wendungen, wo der Heilige Geist führt. Und ich glaube, gerade dieses Hören, manche Leute haben gerade Probleme mit dem Hören, sich hinzusetzen, hinzuhören, still zu sein. Gerade Leute mit ADHS, denen fällt das besonders schwer, still zu sitzen, müssen immer was tun. Und da erscheint das fast unmöglich, das zu tun. Aber auch wir anderen, in einem Leben, das ständig laut ist, fällt das echt schwer, Gottes Stimme zu hören. Und da müssen wir uns diese Stille manchmal erkämpfen. Und ich glaube, das liegt nicht daran, weil Gott schwer zu erreichen wäre, sondern es liegt eher daran, weil wir schwer erreichbar geworden sind. Und das ist immer gar nicht unbedingt unsere eigene Schuld. Also ich habe gestern mit meiner Schwiegermutter telefoniert und die hat gesagt, ey, Silvanus, gerade in der Lebensphase, in der ihr steckt, mit kleinen Kindern, 2 und 4 Jahre alt, ist das manchmal echt schwer, diese Ruhe bei Gott zu finden. Und meine Tochter, Jonna, die schreit manchmal und dann, ich weiß auch nicht, das ist so diese, also, und das fällt schwer dann. Und dieses Schreien, das kann man dann auch nicht einfach abschütteln, wenn es wieder leise ist. Also es ist nicht immer unsere Schuld, aber wir können diesen Kampf führen und diese Stille bei Gott suchen, damit wir Gottes Stimme hören können. Ich finde, wir können es auch lernen. Also eine sehr gute Metapher dafür ist zum Beispiel das Surfen. Wer von euch kann surfen? Oh, das hätte ich dir nicht, hätte ich nicht. Du bist immer wieder für Überraschung gut, Hans-Werner. Das ist, dann weißt du auch, dass man nur bei gutem Wind surfen geht. Also der Surfer, der sorgt nicht für den Wind, sondern der Wind weht von allein. Und ich hatte damals einen Kumpel, der war immer Kitesurfen, das ist das mit diesem Fliegen. Der hat immer gesagt, oh, heute ist der Wind gut, habe ich gesehen, da gehe ich auf jeden Fall surfen. Niemand kann den Wind herbeizwingen, niemand kann ihn festhalten, er weht, wo er will. Also das sagt Jesus einmal über den Heiligen Geist. Aber ich glaube, man kann lernen, sich in den Wind zu stellen. Man kann das Segel setzen, man kann das Brett ausrichten und sich tragen lassen. Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Man schwebt über das Wasser. Man geht nicht unter. Ich habe das mal ausprobiert, habe mal versucht, surfen zu lernen. Ich habe aber nach einer halben Stunde aufgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so geht es vielen Menschen. Beim ersten Mal fällt man hin, beim zweiten Mal fällt man auch noch hin. Es ist gar keine Schande, das ist einfach der Weg des Lernens, das ist der Weg des Kennenlernens. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit dem Heiligen Geist. Der Wind weht, das ist nicht unsere Aufgabe, aber uns hineinzustellen, das Segel auszurichten, das ist unser Teil und das ist ein Lernweg. Ihr kennt das vielleicht alle, man spricht Gebete manchmal nach langer Zeit, nachdem man keine gesprochen hat und man denkt sich, kommt da überhaupt irgendwas an bei Gott? Und dann gibt es auch Situationen, wir glauben, Gott gehört zu haben und wir haben uns getäuscht. Später kommt heraus, wir haben uns getäuscht, das war gar nicht Gottes Stimme. Und dann versuchen wir es wieder und wieder und manchmal ist das frustrierend, wie beim Lernen surfen, wie beim Üben surfen zu lernen. Aber ich glaube, was dabei wächst, ist auch so ein Vertrauen und man lernt es auf jeden Fall besser kennen. Man lernt, auf dem Wasser zu gehen. Und da muss ich aber auch ganz vorsichtig werden, denn dieses Bild vom Üben, das hat seine Grenzen. Man könnte jetzt zum Beispiel denken, dass ich sagen würde, und das will ich auf keinen Fall, oder ich fange mal anders an. Manchmal fügen Christen anderen Christen sehr viel Leid zu, indem sie sagen, ey, das Wunder ist nicht geschehen, weil du nicht richtig gebetet hast. Und das ist so schlimm, wenn ich sowas höre, fange ich an zu schreien, da werde ich sauer, weil das geht nicht. Wenn man dann sagt, ey, weil dein Gebet nicht erhört worden ist, hast du halt noch nicht richtig gelernt, auf dem Brett zu stehen. Das ist Quatsch. Nein, 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 so ist das nicht. Da gibt es einen großen Unterschied. Das Üben, das betrifft meine Aufmerksamkeit. Das betrifft mein Vertrauen. Das, was in jeder Beziehung wachsen darf. Aber so eine enttäuschte Hoffnung, das ist etwas völlig anderes. Sie ist kein Beweis dafür, dass wir versagt haben. Eine ausgebliebene Heilung ist doch kein Zeugnis darüber, wie gut oder schlecht jemand gebetet hat. Ich finde es schrecklich, dass manche Christen sowas sagen. Es gibt kaum etwas, das so wehtut wie eine enttäuschte Hoffnung. Und das bedeutet halt eben nicht, dass Gott uns vergessen hat, wenn das Gebet nicht erhört wurde. Oder wenn wir das Gefühl haben, es wurde nicht erhört. Oder es ist etwas ganz anderes geschehen, als wir von Gott erbeten haben. Aber manchmal trägt Gott uns gerade durch das hindurch, von dem wir dachten, wir würden untergehen. Und vielleicht sitzt ja jemand von euch, der schon jetzt seit Jahren auf etwas wartet, der schon seit Jahren für eine Heilung bittet. Ich bin selber einer davon, ich habe einen lauten Tinnitus. Ich bete immer wieder dafür, dass Gott endlich mal Tinnitus wegnimmt. Oder vielleicht ist es bei dir eine Beziehung, die heil werden will. Oder du betest für einen Menschen, der zurückfinden soll zu Gott. und ich will hier auf keinen Fall irgendwie frömmer tun, als ich bin. Ich kann euch nur sagen, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, Gott hat nicht aufgehört zu wirken. Und er sagt auch, sein Schweigen hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie ferne ist oder dass er dir nicht nahe ist. Und er sagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Gebet, das sich unbeantwortet anfühlt, und einem Gott, der uns fallen lässt. Und trotzdem, und das, was ich jetzt höre, sage, das klingt wie ein Widerspruch, trotzdem glaube ich ganz fest, es ist gut für uns, unsere Erwartung nicht fallen zu lassen, nicht bleiben zu lassen. Ich habe nämlich Menschen erlebt, die haben gesagt, ey, ich fühle mich so enttäuscht von Gott, ich erhoffe mir lieber gar nichts mehr von ihm. Dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und ich verstehe das total gut. Als mein Papa an Krebs gestorben ist, ich habe so viele Stunden in das Gebet investiert für ihn, er ist trotzdem gestorben. Und ich habe, nachdem er dann gestorben war, habe ich erstmal ungefähr ein Jahr lang nicht für nichts mehr gebetet. Ich habe das Gebet anders betrachtet und gesagt, Gott, ich bin in deiner Gegenwart, aber ich erbitte doch jetzt nichts mehr von dir. Ich habe wieder damit angefangen, ihr müsst mir das nicht mitmachen, aber ich habe wieder angefangen, konkret für Dinge zu beten. Ich habe wieder begonnen, Dinge von Gott zu erwarten. Und ich wurde auch danach enttäuscht oder habe mich enttäuscht gefühlt. Na klar, können wir unsere Erwartungen an Gott bleiben lassen, natürlich, aber ich glaube, es hat seinen Preis. Denn wer aufhört, von Gott etwas zu erwarten, der schützt sich nicht nur vor dem Schmerz, der kommen kann, der macht auch die Tür zu für das Gute, das kommen kann. Ich glaube, beides kommt durch dieselbe Tür. Wer sie zumacht, damit nichts Schlimmes mehr hereinkommt, der macht sie auch zu für das Gute, das vielleicht hereinkommen will. Ein Leben ohne Erwartung, das ist, glaube ich, kein sicheres Leben, das ist ein engeres Leben. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich der Kern meiner heutigen Predigt, das, was ich so für mich selbst herausgefunden habe. Ich glaube, wenn wir unsere Erwartung an Gottes Handeln ganz bleiben lassen, da müssen wir uns die Frage stellen, woran wir eigentlich noch glauben. Denn die Hoffnung darauf, dass Gott eingreift, es ist nicht ein Zusatz zum Glauben, sondern ich finde sie elementar. Erwartung an Gottes Wirken, das ist doch das macht doch einen lebendigen Glauben aus, oder? Ich glaube, ein lebendiges Christsein bedeutet, trotz allem mit Gott zu rechnen. Ich glaube, das lohnt sich auch. Das lohnt sich, das so zu machen. Das hat sogar die moderne Wissenschaft herausgefunden. Es gibt so einen Psychologen, Charles R. Snyder, der hat in den 1990er Jahren die Hope Theory aufgestellt. Und sein Befund ist, hoffnungsvolle Menschen leben länger, sind gesünder, krisenfester und haben bessere Beziehungen. Nicht, weil ihnen nichts Schweres passiert im Leben, sondern weil sie so eine andere innere Architektur haben. Und genau das schlägt Paulus uns hier vor in diesem Text. Nicht so eine vage Zuversicht, ich bin jetzt mal zuversichtlich, sondern so eine begründete Hoffnung. Begründet darin, dass Gottes Geist wirklich in uns wirkt, dass Gott wirklich wirkt, heute noch in dieser Welt, in dieser Stadt, in unserem Leben. Kommen zum dritten Punkt. Gott tut mehr durch dich, als du denkst. Schauen wir uns nochmal Vers 21 an. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Das war jetzt noch nicht das Amen der Predigt. Bitte nicht den Stream ausmachen. Das steht hier in diesem Text drin. Und hier wird es jetzt ganz praktisch. Also diese überschwängliche Kraft Gottes, die wird sichtbar, wo Menschen sich versammeln, die zu Christus gehören. In einer Gemeinschaft, die wieder anfängt zu erwarten. Und auch in jedem einzelnen Leben, das sich dafür öffnet. Und wenn du heute hier bist und dich noch gar nicht so richtig zur Gemeinde zählst und sagst, ich glaube noch gar nicht so richtig an Jesus, ich glaube, dann ist der Punkt genau für dich. Das ist kein Punkt, auch wenn hier steht mit der ganzen Gemeinde. Ich glaube, das ist kein Punkt nur für Insider. Ich glaube, das ist für jeden, der sagt, ey, mein Leben ist ein bisschen müde geworden und irgendwie kann mal wieder was geschehen in meinem Leben. Oder so soll es nicht weitergehen. Stell dir vor, du wachst morgens auf, nicht mit dem ersten Gedanken, was muss ich heute erledigen, alles, sondern mit dem ersten Gedanken und dem ersten Gebet, Gott, was hast du heute mit mir vor? Und das klingt erstmal total wenig, aber ich glaube, wenn du das über Wochen hinweg machst, dann wird sich deine Wahrnehmung verändern. Du nimmst Begegnungen anders wahr. Der Kollege an der Arbeit, der traurig aussieht, sagst du nicht, ach, dem gehe ich heute mal aus dem Weg, sondern Gott, wie willst du vielleicht durch mich wirken heute? Oder das schwierige Telefonat, das du vor dir herschiebst, da sagst du nicht, ach, wie bringe ich das so schnell wie möglich hinter mich, sondern was kann Gott jetzt tun durch mich? Oder auch die Sorge, die dich nachts wach hält. Na, wachst du morgens nachts um 3 auf und kannst dich wieder einschlafen, weil wieder diese Sorge im Kopf herumschwirrt, kennen ja so viele von uns. Und plötzlich spürst du wieder, wie sehr du auf Gott angewiesen bist. Und wie gut das eigentlich ist, dass du von Gott abhängig bist und nicht von den ganzen Dingen in unserem Leben, von denen wir unser Glück uns versprechen. Und plötzlich fangen wir wieder an zu beten wie ein Kind. Mit diesem Vertrauen, mit diesem Vater, deine Arme, das will ich eigentlich. Das schenkt mir den Frieden, den ich brauche. Und ich glaube auch, Erwartung verändert nicht zuerst deine Umstände, sie verändert zuerst dich. Sie macht dich aufmerksam, sie macht dich beweglich, sie macht dich weicher für das, was Gott tun will. Ich glaube wirklich, was hinter uns liegt, muss nicht unbedingt bestimmen, was vor uns liegt. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Vielleicht ist da eine zerbrochene Beziehung, von der du längst gedacht hast, ey, da gibt es keinen Weg zurück. Gott will daran. Er hat dir doch seinen Heiligen Geist geschenkt. Lass ihn doch in dir wirken. Lass ihn doch für Frieden sorgen. Vielleicht ist da eine alte Wunde. Vielleicht ist da auch ein Glaube, den du irgendwann verloren hast. Gott will daran. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, das mit der Erwartung, das ist nicht leicht. Vor allem in dieser Kultur, in diesem Land, in dem wir leben. Da fällt das wirklich schwer mit der Erwartung. Wir sind kulturell gesehen eher so ein Volk der Vorsicht oder der Skepsis. Das hat total gute Seiten, absolut, ich lebe auch gerne hier. Macht uns zuversichtlich und gründlich. Aber es macht uns auch ein bisschen anfällig, Gott klein zu denken. So denken wir mal an andere Teile der Welt, in afrikanischen Gemeinden. Ne, Ralf, du weißt, wovon ich rede. Oder in Lateinamerika oder in Teilen Asiens. Da wird mit einer geradezu unbekümmerten Erwartung gebetet und gehofft. Und die Kirche wächst vor allem in den Orten, wo am erwartungsvollsten geglaubt wird. Das ist nun mal so. Und ich glaube, wir müssen unsere Nachdenklichkeit als Deutsche gar nicht aufgeben. Sie bewahrt uns vor Schwärmerei, aber wir dürfen sie auf keinen Fall zum Maßstab unseres Glaubens machen. Und noch einmal, ich will damit nicht sagen, Erwartung an Gott heißt, dass jedes Gebet erhört wird, auf keinen Fall. Es heißt, dass wir trotzdem weiterbeten, mit offenen Augen, auch mit ehrlichen Tränen, aber auch mit der Gewissheit, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus hat das letzte Wort gesprochen. Für die nächste Woche 3 praktische Schritte. Hier sind nochmal die 3 Punkte. Gut zum Einprägen. Gott ist größer, als du denkst. Gott ist näher, als du denkst. Gott tut mehr durch dich, als du denkst. Der erste Punkt, wie kannst du ihn umsetzen? Du kannst einfach konkret beten. Ich merke das manchmal, auch bei mir selbst, ich nehme mich da nicht aus, dass man in so Floskeln betet. Man spricht so diese Gebete, die man immer spricht, die man vielleicht gelernt hat, die man vielleicht auswendig gelernt hat, die so kommen. Bete wieder konkret für Dinge. Um konkrete Führung, um konkrete Versöhnung, für konkrete Dinge. Zweitens, Gott ist näher, als du denkst. Wir dürfen uns auch näher kommen. Meine Frau hat letztens zu mir gesagt, ey Silvanus, ich wünsche mir eigentlich von dir, dass du mir mehr davon erzählst, wie Gott in deinem Leben wirkt. Lass uns das erzählen. Also nutzt dafür eure Freundschaften, eure Ehen, eure Hauskreise. Lasst uns gegenseitig erzählen, wie ich möchte hören, wie Gott in deinem Leben handelt, was Gott in deinem Leben getan hat, und ich erzähle dir von mir. Ich glaube, das bewirkt so eine Erwartungshaltung. Wenn ich nichts von dir höre, dann denke ich, ja, bei dir passiert ja nichts. Also lasst uns gegenseitig erzählen, was Gott tut, wie Gott wirkt Und drittens, lasst uns auch damit rechnen, dass Gott durch uns handelt. Wisst ihr, auch wenn wir mal den Mut haben, einem Freund, einem Nachbarn von Jesus zu erzählen, dann rechnet damit, dass Gott etwas dazu zutun wird, dass Gott reden wird, dass es nicht nur ihr selbst seid mit euren Argumenten oder eurer Liebe, sondern dass Gott etwas dazu tut. Es ist Gottes Werk. Und genauso, wenn ihr Gottes Liebe praktisch zeigt, wenn ihr Gottes Hände in dieser Welt seid und Menschen helft, rechnet damit, dass Gott wirkt durch euch. Also zu sagen, bitte mach mein Leben besser, das heißt, ich sag mal so, etwas Großes von Gott zu erbitten, heißt nicht nur, bitte mach mein Leben besser, sondern es heißt auch, bitte gebrauche mein Leben für dein Reich, für die Menschen, für diese Stadt. Die Band kann nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss dieser Predigt und am Ende möchte ich noch einmal auf den Anfang zu sprechen kommen, auf dieses Bild von unserer wunderschönen Stadt, die Elbphilharmonie im Hintergrund, ein Teil des Hafens, hier die U-Bahn. Und stell dir vor, du stehst da an diesem Bahnsteig. Und die Frage ist, worauf wartest du eigentlich? Worauf wartest du eigentlich? Also du kannst auf so vieles warten. Du kannst warten auf eine bessere Zeit. Du kannst warten auf den nächsten Urlaub. Du kannst darauf warten, dass das Leben endlich anfängt. Oder du kannst darauf warten, dass das Leben endlich aufhört, so anstrengend zu sein. Aber Paulus lädt uns in diesem Text dazu ein, auf etwas anderes zu warten, auf jemand anderen zu warten. Und nicht nur das, er sagt nicht nur wartet darauf, sondern er sagt, er ist schon da. Seine Kraft wirkt schon in euch. Ihr wartet nicht auf einen abwesenden Gott, sondern ihr wartet auf einen, der schon eingefahren ist, der schon neben euch steht, der die Tür schon aufgemacht hat. Und genau darum heißt diese Predigtserie, weil es zählt. Es zählt, weil wir einen Gott haben, der auch heute noch handelt. Es zählt, weil Gottes Geist in uns wirkt. Und es zählt, weil wir dieses eine kostbare Leben haben. Wir haben dieses eine kostbare Leben, in dem du entscheiden darfst, ob du voller Erwartung leben möchtest oder nicht. Amen.